Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Die Migrationsdebatte in Deutschland trifft in einer Hinsicht einen empfindlichen Nerv bei den afghanischen Ortskräften. Das Versprechen der alten Bundesregierung, sie und ihre Familien nach Deutschland zu holen, hat bei der neuen keinen Bestand. Mit den Ortskräften kamen damals afghanische Intellektuelle, Dichterinnen, Künstler. Ihre Haltung zur alten Heimat ist eindeutig. Außerdem berichten wir über die Soloschau der Künstlerin Berlinde de Breukere im Beaux-Arts in Brüssel. Und wir erzählen in unserer Reihe zu Erfolgsgeschichten in der Kultur, wie die marode Gedenkstätte der Tierforscher Brehm im thüringischen Rentendorf zu einem modernen Museum wurde. Die einen finden sie überflüssig, die anderen sagen, sie könnten womöglich Leben retten. Die Rede ist von Triggerwarnungen, die auch bei Theatervorstellungen immer häufiger auftauchen. Sie sind gerade jetzt Thema geworden, weil beim Berliner Theatertreffen, das Anfang Mai beginnt, das Skandalstück Sancta gezeigt wird. Eine recht blutige Opernperformance von Florentina Holzinger. Sie enthält explizite sexuelle Handlungen, Darstellungen von Gewalt, echtes Blut, Piercing-Vorgänge und das Zufügen einer Wunde, so die Triggerwarnung. Ist es jetzt eine gute Nachricht, dass im Theater noch extreme Erfahrungen zu machen sind? Und wozu braucht man diese Vorsichtshinweise überhaupt? Alrun Hofert ist Schauspielerin am Staatstheater in Hannover und außerdem bei der Bühnengewerkschaft GdBA aktiv. Gibt es in Hannover Triggerwarnungen, habe ich sie gefragt?
Ja, wir in Hannover sprechen mittlerweile nicht mehr von Triggerwarnungen, sondern wir geben sogenannte Inhaltshinweise, einfach aus dem Grund, weil wir festgestellt haben, dass der Begriff Trigger inflationär verwendet wird und er eigentlich aus der Psychologie kommt. Und Trigger ist ja auch was total Individuelles. Wir wollen mit unseren Inhaltshinweisen darauf hinweisen, dass es einfach Themen gibt, die manche Menschen besonders belasten oder überfordern oder verletzen oder retraumatisierend wirken können.
Und haben Sie dafür ein Beispiel?
Ja, ich probe tatsächlich gerade das Stück Sex, also ein Zusammenschluss aus mehreren Stücken. Und da geht es ganz explizit immer wieder um sexualisierte Gewalt. Also wir zeigen nicht jetzt eine Vergewaltigung oder sexualisierte Gewalt, aber eine Figur erzählt zum Beispiel davon, dass der Vater sich sexuell übergriffig ihm gegenüber verhalten hat. Und das kann natürlich für Menschen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, extrem erlebt oder erfahren werden. Und wir wollen im Theater nicht diese Menschen so heftig belästigen. Deswegen sollen die eigenmächtig entscheiden können, ob sie sich damit konfrontieren wollen und ob sie den Theaterabend so erleben wollen. Und wenn sie es machen, können sie sich immerhin dazu vorbereiten und wissen dann Bescheid, dass das passiert.
Und neben diesen Hinweisen, die ja im schlimmsten Fall tatsächlich möglicherweise retraumatisierend wirken könnten, geht es aber manchmal auch einfach um körperliche Gesundheit. Also Sancta ist da vielleicht ein extremer Fall, weil bei Vorstellungen in Stuttgart Leute in Ohnmacht gefallen sind. Vielleicht war es aber auch einfach nur zu heiß im Sommer, das weiß man jetzt nicht so genau.
Diese Inhaltshinweise ist das eine, was wir machen, aber wir machen auch Hinweise zu sensorischen Reizen. Das heißt, also Blut ist natürlich was, was für manche Menschen als extrem wahrgenommen wird. Aber es gibt ja auch Menschen mit Behinderungen, also zum Beispiel neurodivergente Menschen oder Menschen, die von Epilepsie betroffen sind, die auf beispielsweise Stroboskoplicht extrem reagieren können. Es gibt neurodivergente Menschen, die auf extrem schnelle Lichtwechsel oder sehr laute Sounds extrem reagieren. Und die können, wenn wir diese sensorischen Reizhinweise vorher geben, die können dann eigenmächtig entscheiden, ob sie diesen Abend so erleben können oder erleben wollen. Das ist etwas, was ja schon länger in der Theaterlandschaft zum Umdenken geführt hat, dass wir Theater für alle Menschen machen wollen und dementsprechend auch für Menschen mit besonderen Erfahrungen oder mit Behinderungen. Und die wollen wir mitdenken in der Art, wie wir Theater machen, damit ja möglichst alle Menschen teilhaben können.
Also das wäre dann das große Thema Inklusion vielleicht auch am Theater. Jetzt stellen ja Philosophinnen oder Soziologen in dieser Gesellschaft auch eine neue Verletzlichkeit wahr, eine größere Empfindlichkeit gerade jüngerer Menschen gegenüber Zumutungen, wie sie auch Filme oder Bücher für einen bereithalten können. Da ist zum Beispiel Sensitivity Reading ein so ein Schlagwort. Wie ist Ihre Perspektive auf dieses Thema?
Ich würde jetzt nicht sagen, wir sind eine empfindlichere Gesellschaft geworden oder so, sondern ich würde eher sagen, wir gucken mehr, wer mit am Tisch sitzt. Also für wen machen wir Theater, wie gesagt? Und wollen wir Menschen, die Fluchterfahrung oder Rassismuserfahrung hatten oder sexualisierte Gewalt erfahren haben, wollen wir die mitdenken? Und ich würde ganz klar sagen, ja, die müssen wir mitdenken. Und dementsprechend finde ich das total richtig, weil die Frage ist ja auch, von welchen Zuschauenden gehen wir aus? Was ist der normale Zuschauer? Das ist ja der Begriff, der dann schnell kommt. Um dann festzustellen, es gibt dieses Normale gar nicht mehr, weil wir alle irgendwie unsere Geschichten mitbringen. Und vielleicht sind wir bewusster geworden.
Alrun Hofert war das vom Schauspielhaus in Hannover über Inhaltshinweise als Instrument von Inklusion am Theater. Auch für die Kunst von Berlinde de Broeckere braucht man eigentlich eine Triggerwarnung. De Broeckere gehört zu den ausdrucksstärksten Bildhauerinnen der Gegenwart, auch weil sie sich so schonungslos mit Tabuthemen auseinandersetzt, mit Tod oder mit Vergänglichkeit. Der verletzliche, leidende Körper ist eines ihrer Hauptmotive. Während der letzten Biennale von Venedig war in der Basilika San Giorgio Maggiore ihre Skulptur eines Erzengels zu sehen, ein gesichtsloses, in Lumpen gehülltes Wesen. Jetzt hat die flämische Künstlerin ihre erste und längst überfällige Soloschau in Brüssel bekommen. Das Bosar zeigt eine Auswahl ihrer Arbeiten aus den letzten 25 Jahren. Choros, der Begriff meint den Chor in der griechischen Tragödie, heißt die Schau und Kerstin Schweighöfer hat sie für uns gesehen.
Manche Kunstwerke lösen eine solch heftige körperliche Reaktion aus, dass der Betrachter eigentlich wie auf den Beipackzetteln von Medikamenten vor ihnen gewarnt werden sollte. Der Anblick des riesigen Pferdeleibes jedenfalls, der gleich im ersten Ausstellungssaal an der Decke hängt, trifft selbst wenig zart besaitete Gemüter noch wie ein Faustschlag. Hilflos am linken Vorderbein hochgezogen, gibt das Tier seinen aufgerissenen Bauch preis. Eine Metapher des Todes, wie sie intensiver nicht sein könnte. Faszinierend schön, faszinierend schaurig. An der Wand gegenüber zwei menschliche Torsi aus Wachs. Bläulich blass, qualvoll verdreht, erinnern sie an gekreuzigte Christusfiguren, wie sie Matthias Grünewald gemalt hat. Dreidimensional gewordenes Leiden. Die drei Kunstwerke sind zugleich Prolog und Epilog. Mit ihnen beginnt und endet die Ausstellung im Beaux-Arts. Denn mit echten Häuten überzogene Pferdeskulpturen und geschundene menschliche Körper aus Wachs sind charakteristisch für das Werk der flämischen Künstlerin. Kuratorin Ann Gerards.
Dus het gaat inderdaad over zaken zoals dood.
Berlinde de Broeckere setzt sich mit dem Tod auseinander, mit Abschied, Verlust, Schmerz und Vergänglichkeit. Alles Themen, von denen wir uns gerne abwenden. Aber es geht in ihrem Werk auch um Sinnlichkeit, Liebe und Schönheit. Die Arbeiten zeigen Schreckliches, aber sie enthalten auch sehr viel Schönheit. Tod und Verlust in Schönheit verwandeln ist das Ziel der Künstlerin, die auf diese Weise auch Trost bieten möchte. Der Tod ist für mich kein Tabu, sondern Teil des Lebens. Nicht alle Menschen mögen meine Kunst. Man liebt mich oder man lehnt mich ab. Dazwischen gibt es nichts. Inspirieren lässt sich die 61-Jährige von christlicher Ikonografie und griechischer Mythologie, aber auch von Filmen und Fotos in Medien und Archiven, so wie vor 20 Jahren in Ypern, als sie den Auftrag bekam, für ein Museum über den Ersten Weltkrieg eine Skulptur zu schaffen. Den menschlichen Körper fand ich viel zu klein, um die Grauen dieses Krieges auszudrücken. Doch dann entdeckte ich im Archiv Fotos einer von Pferdekadavern gesäumten Straße. Das war die Lösung. In diesen großen, leblosen Körpern hatte ich eine Metapher für den Tod gefunden. Der Ausstellungsparcours führt durch 11 Säle, in denen de Broeckere in Dialog tritt mit ihren Reisegefährten, wie sie sie nennt. Ihr Ehemann Peter Büchenhaut, ebenfalls Bildhauer. Die Musikerin und Lyrikerin Patti Smith. Oder der italienische Regisseur Pier Paolo Pasolini, weil geschundene und gequälte Körper in seinen Filmen ebenfalls eine Hauptrolle spielen. Gleich im ersten Saal werden deshalb Stills aus seinen Filmen gezeigt. Am eindringlichsten ist der Dialog mit Lukas Cranach ausgefallen. Dessen Salome mit dem Kopf von Johannes dem Täufer von 1530 hängt neben einer Vitrine mit zwei eng ineinander verschlungenen Wachskörpern von de Bruyckere. Cranach ist wichtig für Berlinde, weil er Haut unglaublich transparent darstellen konnte, erklärt Kuratorin Gerards. Und weil er wie kein anderer Schönheit und Grausamkeit zu vereinen wusste.
Von Schönheit und die Grübel in ein Werk.
Die Ausstellung zeigt auch zahlreiche neue Arbeiten, Zeichnungen und Collagen, in denen sich de Bruyckere mit Sexualität und Erotik auseinandersetzt. Aber so überraschend sie auch sein mögen, am ausdrucksstärksten bleiben ihre dreidimensionalen Werke. Der heilige Sebastian zum Beispiel, ein von Eisenstangen durchbohrter Baumstamm, den sie auch noch mit Bandagen umwickelt hat, als gehe es tatsächlich um einen verletzten Körper. Ovids Metamorphosen lassen grüßen. Bei ihm wird der Mensch zum Baum, bei de Bruyckere der Baum zum Menschen. Auch der wunderbare Erzengel fehlt nicht, jenes Werk, das auf der letzten Biennale gezeigt wurde. Die Skulptur entstand während der Corona-Pandemie, inspiriert von den vielen Helferinnen und Helfern, die ihr Leben einsetzten, um den Kranken zu helfen. Das Gesicht des Engels ist von graubraunen Decken verhüllt. Mit gesenktem Kopf beugt er sich dem Betrachter entgegen. Schaurig und barmherzig zugleich. Schaurig schön.
Das Werk von Berlinde de Bruyckere im Beaux-Arts in Brüssel, Kerstin Schweighöfer berichtete. Von Dezember 2021 bis Januar 2022 evakuierte der PEN zusammen mit PEN International, deutschen Behörden und NGOs etwa ein Dutzend afghanische PEN-Mitglieder, Schriftstellerinnen und Journalisten und ihre Familien aus dem von den Taliban zurückeroberten Land, etwa 100 Menschen. Sie kamen mit Ortskräftestatus nach Deutschland. Medienschaffenden, Intellektuellen oder eben den Ortskräften hatte die bisherige Bundesregierung mit dem Bundesaufnahmeprogramm Schutz in Deutschland zugesagt. Mit der neuen Regierung werden das Programm und diese Zusagen gestrichen, die Flüge sind ausgesetzt. Meine Kollegin Cornelia Zetsche hat über ihre ehrenamtliche Tätigkeit für den PEN Kontakt zu Exil-Afghaninnen. Deren Stimmen sind klar vernehmbar und sie warnen eindringlich.
Als Tamanna Tavangar dieses Gedicht von Liebe und Wehmut schrieb, war Kabul gerade gefallen. Sie war schwanger und ratlos, was nun werden sollte. Tamanna Tavangar, Mitte 30, eine von nur 21 Theaterregisseurinnen Afghanistans, Schauspielerin und Dichterin.
Als Kabul gefallen ist, wurden Frauen komplett aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen. Sie mussten zu Hause bleiben. In Theatern haben dann Männer die Rollen der Frauen gespielt. Ich lebte ständig in Angst und konnte nicht arbeiten.
They came to my room, they threatened me, they will kill me.
Gesa Kianush aus Masai Sharif, 33, wurde zu Hause von den Taliban bedroht, weil sie als Fernsehjournalistin für Frauenrechte eintrat und ein freies Leben führte. Sie fand Schutz in einem Safehouse. Beim Gedränge der Flüchtenden am Flughafen von Kabul 2021 unter Schüssen und Tränengas wurden ihr Mann und ihr Sohn verletzt. Traumata bis heute.
I was calling that every part of this globe is my home. But now, being in exile, I realize it's not true. When you are forced to leave,
Gesa Kianush dachte, sie könnte überall zu Hause sein. Nun fühlt sie sich schuldig, Afghanistan im Stich gelassen zu haben. Wäre sie geblieben, wäre sie nicht mehr am Leben.
I was not there alive now. And my family as well.
Gesal Kianush und Tamanna Tavangar fanden über das Bundesaufnahmeprogramm für Ortskräfte und besonders vulnerable Gruppen dank NGOs, Behörden und Ministerien Zuflucht in Deutschland. Wie Gafur Imran, der dem PEN Afghanistan in Deutschland vorsteht. Sein Vergehen? Er synchronisierte und publizierte Imagefilme der Bundeswehr und assistiert Sami Hamed, dem PEN-Präsidenten von Afghanistan, der dort berühmt ist als Dichter und Musikproduzent. Die Taliban sagten, er sei kein Moslem und schreibe Lieder, aber Gesang ist nicht erlaubt, sagt Gafur Imran auf Englisch. Exil heißt Verlust von Sprache, Heimat, Identität, Familie, ein Leben im prekären Alltag des Exils und kein Publikum mehr. Manche strandeten in Flüchtlingscontainern mit einer Küche, einer Dusche für 2 Dutzend Familien und dünnen Wänden. Wie soll man das schreiben? Tamanna Tavangar hatte Glück. Sie kam nach Hamburg, in die Stadt mit der größten afghanischen Gemeinde.
Deutschland ist mein zweites Zuhause geworden. Und ich liebe dieses Land wie mein eigenes. Ich fühle mich verantwortlich zur Entwicklung dieses Land beizutragen. Deshalb hat das Leben im Exil für mich keinen bitteren Beigeschmack. Das Exil gibt mir auch die Chance, meine Stimme wieder hörbar zu machen.
Ohne deutsche Sprache sind Journalisten, Diplome und Erfahrung am Theater nutzlos. Pizza, Service und Pflege bieten vorerst Arbeit. Aber alle drei unterstützen im Internet die Zivilgesellschaft in Afghanistan. Tamanna Tavangar hielt gerade einen Schreibworkshop für Mädchen in Afghanistan. Sie sollen lernen, sich zu artikulieren. Nun erscheinen die Alltagsgeschichten als Buch. Bildung ist die Grundlage, eben auch für Frauen.
If we have our artists and people working with the literature outside of Afghanistan, if we show the reality of the society,
Künstler zeigen die Wirklichkeit, den Schmerz im Inneren Afghanistans. Das helfe hier, den Blick auf Geflüchtete zu verändern, hofft Gesalt Janusch.
Then it will change the way that people think about refugees, about Afghanistan.
Wenn die künftige Bundesregierung das Grundrecht auf politisches Asyl einschränkt, keine Schutzsuchenden aus Afghanistan mehr aufnimmt und mit den Taliban verhandelt, sagt Gesalt Janusch, dann haben wir keine Künstler mehr, keine gebildeten, aufgeschlossenen Afghanen. Die Taliban werden sie töten.
Artistic or journalist or open-minded Afghan anymore, because in Afghanistan they will kill.
Cornelia Zetsche berichtete über afghanische Exilschriftstellerinnen. Kleine Dorfmuseen nehmen wir im Gegensatz zu den bekannten Ausstellungshäusern in den Metropolen hier sehr wenig in den Blick. Dabei bewahren die wichtige Lokalgeschichte, die in unserem Fall jetzt sogar Weltgeschichte spiegelt oder weltweit anerkannte Wissenschaft.
Klappt doch. Geschichten vom Gelingen.
Im kleinen Dorf Rentendorf, malerisch gelegen in den Hügeln und Tälern von Ostthüringen, wurde Alfred Brehm 1829 geboren. Genau, das ist der Brehm des berühmten illustrierten Tierlebens. Die Gedenkstätte, die an ihn erinnerte, war marode, bis ein pensionierter Professor sie wiederbelebt und ein modernes Museum Brehms Welt daraus gemacht hat. Unser Thüringer Landeskorrespondent Henry Bernhard stellt ihn vor.
Es zwitschert in allen Räumen im Bremenhaus in Rentendorf. Jochen Süß, 78 Jahre alt, heller Leinenanzug, wehende weiße Mähne, steigt die Treppen hoch.
2012 bin ich pensioniert worden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin Biologe, aber Bremen hat mich nie interessiert. Und dann sagte meine Frau, guck mal, hier steht in der Zeitung, das wird zugemacht und so weiter, guck doch mal.
Das war seit 1946 die Gedenkstätte für den großen Sohn Rentendorfs, Alfred Brehm. Den Zoologen, Zoodirektor, Autor des weltweit bekannten Brehms Tierleben. Damals, 2012, war das zweistöckige rote Klinkerhaus am Ende. Schimmel in den Wänden, Wasser im Keller, Holzwürmer in der Treppe. Geld gab es nicht mehr.
Es hat mich einfach umgetrieben, dass so ein international wichtiger Standort der Wissenschaftsgeschichte einfach zugemacht wird. Und da habe ich dann hier angefangen. Aber dass das diese Fahrt aufnimmt.
Jochen Süß, der Mikrobiologe, erinnerte sich an einen Kindheitswunsch.
Ich wollte mit 12 Jahren, wollte ich Museumsdirektor werden. Das hat nie geklappt. Wollte ich Archäologe werden, auch nicht. Das war alles nichts. Ich bin also Biologe geworden.
Spezialist für Zecken und durch sie übertragene Krankheiten. Und dann, als Pensionär, übernahm er, beauftragt für wenige Wochenstunden, die Ruine des bremischen Wohnhauses.
Erst mal geguckt und mich mal hingesetzt. Und habe dann in den nächsten 6-8 Wochen begriffen, entweder ich mache jetzt hier einfach wieder zu und renne weg, oder es muss hier alles gemacht werden. Das Haus war eine Ruine. Alle Objekte, die Sie heute in der modernen Ausstellung sehen, mussten aufwendig alle restauriert werden. Ne?
Glücklicherweise half dabei die Remsmal-Stiftung aus Hamburg.
Für dieses Haus habe ich alleine 38 große Förderanträge geschrieben. 38. Und Sie wissen ja, da müssen Sie Eigenanteile haben, 10%, 30%, 60%, und wir hatten ja nicht einen Pfennig. Und Remsma hat uns 4,5 Jahre immer den Eigenanteil, das waren 450.000 Euro. Und ich konnte an Gott und die Welt Anträge schreiben. Und das hat die Sache hier ungeheuer befeuert.
Genauso wichtig war das Inhaltliche.
Wir haben dann einen wissenschaftlichen Beirat gegründet. Was wollen wir überhaupt hier draus machen? Wir haben eine Stiftung gegründet. Und so hat sich da wirklich jetzt inzwischen ein riesiges Netzwerk entwickelt von Unterstützern, Stiftern und Spendern und so weiter.
6,5 Millionen Euro haben sie am Ende eingeworben. Für Trockenlegung, Generalsanierung, Wiederherstellung von historischen Fußböden und Tapeten, Erhalt der historischen Präparate. Und für die Ausstellung, die Kapitel enthält wie Tiere lieben, Tiere erforschen, Tiere essen. Und vor allem auch das Verhältnis von Tieren und Menschen beleuchtet. Die obere Etage zeigt Brehms Leben als Forscher, Weltreisender und Autor. Und die Arbeit seines Vaters, Christian Ludwig Brehm, der in Rentendorf der Vogelpastor genannt wurde. 10.000 Vögel hatte der gesammelt, mustergültig präpariert und klassifiziert. Einer der Väter der modernen europäischen Ornithologie.
Hier sind 92 Brutvögel, die Christian Ludwig Brehm vor 145 Jahren als Brutvögel in Rentendorf beschrieben hat. Und Sie sehen, dass die unterschiedlich aufgeständert sind. Die Weißen brüten hier noch, die Roten selten gefährdet und die Schwarzen sind hier schon lange nicht mehr Brutvögel. 41,5% sind in den 145 Jahren hier verschwunden oder schwer gefährdet.
Das wird auch den Kindern vermittelt, die nebenan im Schullandheim der ehemaligen von Christian Ludwig Brehm initiierten Dorfschule unterkommen. Fast fertig ist der Anbau für Archiv, Bibliothek, Büros. Und ein gläserner Pavillon, in dem Lesungen und Konzerte stattfinden sollen, mit Blick auf Brehms Welt. Wohnhaus, Pfarrhaus, Schule, Scheune, Kirche und Gräber der Familie.
Wir verstehen uns neben der Bewahrung des Brehmschen Erbes vor allen Dingen auch in dem kulturell sehr ausgedünnten ländlichen Raum als Ort der Kultur, weit über Bremen hinaus. Und Musik ist nicht nur Vogelgezwitscher, sondern auch Bach.
Nicht nur deshalb spielt im neuen Anbau am Abend des Besuchs die Hausmusik zur Eröffnung der Thüringer Bachwochen.
Henry Bernhard über Brehms Welt in Rentendorf. Und jetzt die Kulturmeldung mit Jörg Biesler.
Und die beginnen mit der gestorbenen österreichischen Schauspielerin Waltraud Haas. Im Alter von 97 Jahren ist sie heute gestorben. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg hat sie in Heimatfilmen und Komödien gespielt und den österreichischen Film mitgeprägt. Sie war eine Institution auf der Bühne und im Film und wurde berühmt bereits im Alter von 20 Jahren als Mariandal im Film Der Hofrat Geiger 1947.
Mariandl, andl, andl, du hast Herz am Bandel, Bandel, du hältst es fest und lässt es nie mehr wieder fort.
Das deutsche Publikum kannte Waltraud Haas vor allem als Rösselwirtin in der Operettenverfilmung Das Weiße Rössel aus dem Jahr 1960, in der sie mit Peter Alexander spielte.
5 Oberkellner habe ich gehabt, seit ich das Weiße Rössel geerbt habe. Und alle 5 habe ich entlassen müssen. Und wissen Sie warum?
Nein, warum?
Weil sie mir dieselben verliebten Kalbsaugen gemacht haben wie Sie.
Kalbsaugen?
In mehr als 70 Filmen war sie zu sehen, oft zusammen mit Hans Moser. Viele spielten in der Ferienidylle rund um den Wolfgangsee und Waltraud Haas war die stets adrette, intelligente, selbstbewusste Frau mit dem Herz am rechten Fleck.
Es ist so, dass ich natürlich vor allem Heimatfilme gedreht habe, die nicht unbedingt als künstlerisch wertvoll vielleicht gelten. Aber ich stehe nach wie vor noch zu diesen Filmen. Die Storys, die Geschichten waren menschlich, waren rührend.
Waltraud Haas, im Alter von 97 Jahren ist die Schauspielerin heute gestorben. Das Künstlerische kam dann doch noch. Noch bis vor wenigen Jahren stand sie nämlich vor der Kamera und auf der Bühne. Im Film Das kleine Vergnügen von Julia Frick wurde sie 2018 beim Sydney Indie Festival für die beste weibliche Nebenrolle ausgezeichnet. Die in Ostberlin geborene Künstlerin Andrea Pichel erhält den mit 30.000 Euro dotierten Ernst-Franz-Vogelmann-Preis für Skulptur. Andrea Pichel, die sich in ihrer Arbeit mit Architektur und Stadtplanung beschäftigt, mache den Bedeutungswandel des öffentlichen und privaten Lebens vor und nach der deutschen Wiedervereinigung erfahrbar, heißt es in der Begründung der Jury. Mit ihren raumfüllenden Installationen untersucht und kommentiert Andrea Pichel den ideologischen Hintergrund städtebaulicher Realität. Unter den bisherigen Preisträgern sind Franz Erhard Walter, Thomas Schütte, Aische Erkmann und Gregor Schneider.
Danke, Jörg Biesler. Und das war Kultur heute. Die Informationen am Abend berichten gleich nach den Nachrichten. Unter anderem über Strafen der EU-Kommission für Apple und Meta und ein Erdbeben in Istanbul. Am Mikrofon hier war Karin Fischer.